in den Zeitungen und Medien auf der ganzen Welt wurden im letzten Monat der vermeintlich beste Job auf der Erde angeboten. Der offizielle Titel der Arbeitsstelle lautet Wombat-Kuschler. Wombat-Kuschler. Auf einer kleinen Insel im Süden von Australien wurde ein verwaistes Wombat-Baby gefunden. Man gab dem kleinen Beuteltier den Namen Derek. Und dieses kleine Beuteltier, es brauchte jemanden, der ihm Nähe und Zuneigung gibt. Ein Wombat-Kuschler wurde gesucht. Und der Job war auch noch sehr gut bezahlt. Es klingt alles nach einem gut bezahlten Strandurlaub in einer paradiesischen Umgebung. Aber dann gab es doch einen Haken. Es durften sich nur Australier bewerben. Man musste einen festen Wohnsitz in Australien haben. Und der ganze Job geht nur ein halbes Jahr. Danach ist Derek groß genug, dass er auch ohne persönlichen Kuschler auskommen kann. Aber diese Meldung, sie machte auf der ganzen Welt Schlagzeilen. Und im Endeffekt war es wohl vor allem ein PR-Coup der Tourismusbranche Australiens. Einen Traumjob ohne Haken, gute Bezahlung, einfache Arbeit, perfektes Umfeld. Irgendwie träumen doch viele davon, von so einem Schlaraffenland. Aber diese Welt ist es nicht, solch ein Schlaraffenland. Aber wie ist es denn mit der Nachfolge Jesu? Ein Jünger Jesu zu sein, das sollte doch ein Traumjob ohne Haken sein. Ohne Sorgen, ohne Hindernisse, oder? An dem Abend, bevor Jesus starb, da belehrte er seine Jünger ganz aufrichtig, ganz direkt über die Herrlichkeit, aber auch über das Elend der Jüngerschaft. In unserer Serie durch das Johannesevangelium kommen wir heute zum Ende des 13. Kapitels. Und wir erfahren hier die Herrlichkeit und das Elend der Jünger Jesu. Erstens, die Herrlichkeit von Jesu Tod und Auferstehung. Wir lesen in Johannes 13, ab Vers 31. Als er nun hinausgegangen war, spricht Jesus: Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm. Wenn Gott verherrlicht ist in ihm, so wird auch Gott ihn verherrlichen in sich selbst und er wird ihn sogleich verherrlichen. Judas Iskariot, er hat gerade den Raum verlassen, in dem Jesus und die übrigen Jünger das Passamahl gegessen haben. Judas ist hinausgegangen, nicht weil er irgendwelche Besorgungen machen musste, sondern um Jesus zu verraten. Jesus folgen, für Judas war das irgendwie kein Traumjob mehr. Und darum verriet er Jesus für 300 Silberstücke an die Feinde. Jesus ist nun also mit den übrigen 11 Jüngern allein, mit denen, die wirklich an ihn glauben, die ihm wirklich von Herzen nachfolgen wollen. Und er offenbart ihnen eine Tatsache, die sie erst später so richtig verstehen werden. Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm. In nur wenigen Stunden, nachdem Jesus das gesagt hat, wird er seinen Dienst auf der Erde erfüllt haben und Gott völlig verherrlicht haben. Aber nicht, indem er sich auf einen goldenen Thron im Palast Jerusalems setzt, sondern letztendlich, indem er an ein raues, schmachvolles Kreuz gehängt wird. Jesus wird verachtet und verspottet werden von den Menschen, zwischen zwei Verbrecher gehängt und grausam, schändlich, leidvoll den Tod am Kreuz sterben. Jesus weiß, was auf ihn zukommt. Jesus weiß, wozu er auf diese Erde gekommen ist. Er suchte nicht nach dem Paradies in dieser Welt, sondern er gab sein Leben freiwillig in den Tod. Aber diesen Tod am Kreuz nennt er Herrlichkeit. Denn es ist die völlige Verherrlichung Gottes. Und aus diesem Tod am Kreuz resultiert auch seine völlige Verherrlichung durch den Vater. Jesus nennt dieses schmachvolle Schicksal, dieses Leid, den Tod am Kreuz, er nennt es Herrlichkeit. Wie kann das sein? Seit Adam und Eva regierte die Sünde diese Welt, die ganze Welt. Und Gott wird seither verunehrt. Ein Pastor, er definierte Sünde einmal wie folgt. Was ist Sünde? Sünde bedeutet, die Herrlichkeit Gottes nicht zu ehren, die Heiligkeit Gottes nicht zu würdigen, die Größe Gottes nicht zu bewundern, die Macht Gottes nicht anzubeten, die Wahrheit Gottes nicht zu bedenken, die Weisheit Gottes nicht zu achten, die Schönheit Gottes nicht zu erkennen, die Güte Gottes nicht zu bewahren, die Treue Gottes nicht zu vertrauen, den Geboten Gottes nicht zu gehorchen, die Gerechtigkeit Gottes nicht zu respektieren, den Zorn Gottes nicht zu fürchten, die Gnade Gottes nicht zu genießen, die Gegenwart Gottes nicht wertzuschätzen, die Person Gottes nicht zu lieben. Das ist Sünde. Sünde ist in allen Bereichen die Verunehrung Gottes und seines ganzen Wesens. Durch die Sünde wird Gott nicht so verherrlicht, wie er verherrlicht werden sollte von uns, seinen Geschöpfen. Sünde verunehrt Gott auf alle Weise, weil es Gottes ganzes Wesen missachtet. Aber Jesus verherrlicht Gott auf alle und jede Weise. Jesus Christus war nichts wichtiger, als Gott den Vater zu verherrlichen. Und er tat es ohne Makel, ohne Ausnahme, ohne Pause. Er verherrlichte Gott durch seinen Gehorsam im ganzen Leben. Ein Gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Jesus erfüllte das ganze Gesetz Gottes und er erfüllte auch den ganzen weisen Ratschluss Gottes, wie er Sünder retten will. Am Kreuz gibt Jesus sein sündloses Leben freiwillig als Opfer für viele Sünder in den Tod. Und damit verherrlicht er Gott. Er verherrlicht Gottes Weisheit und Treue, der seit Anbeginn einen Retter versprochen hat, einen Weg, wie Sünder wieder in Frieden und Gemeinschaft mit Gott gelangen können. Er verherrlicht Gottes Heiligkeit und Liebe, da Gott ohne die Sünde zu ignorieren oder unter den Teppich zu kehren oder sein Gesetz herabzuschrauben, doch aus Liebe einen vollkommenen Stellvertreter gesandt hat, einen Mittler, seinen einzigartigen geliebten Sohn, der die Schuld auf sich nahm und völlig bezahlte. Jesus zeigt Gottes Wahrheit und Gnade, Gottes Zorn und seine Güte, alles hier am Kreuz, wo Gott als Mensch in Jesus gegenwärtig ist und das erträgt, was wir als Sünder verdient haben. Hier am Kreuz bündelt sich, sammelt sich das, was wir an Gott verherrlichen sollten. Hier wurde Gott völlig verherrlicht. Doch auch Jesus wird verherrlicht. Es sah erst so aus, als wenn der Tod am Kreuz der absolute Tiefpunkt, ja, das Scheitern Jesu war. Und selbst seine Jünger haben es zunächst so interpretiert. Doch es war Herrlichkeit. Denn er hat seinen Auftrag erfüllt und mit seinem Leben Menschen erkauft und erlöst. Nur 3 Tage später bestätigt Gott es sichtbar, indem er Jesus aus den Toten auferweckt und dann wiederum kurz darauf leibhaftig in den Himmel aufnimmt. Jesus kehrt zurück in die Herrlichkeit Gottes, aber mehr noch, er kehrt zurück als siegreicher, herrlicher, triumphaler Gottmensch, der den höchsten Preis bezahlt hat und aus der tiefsten Schmach den größten Sieg errungen hat. Er hat den Vater verherrlicht und sein völliges Wohlgefallen erhalten und viele Menschen gerettet. Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm. Freunde, das ist das Evangelium. Gott verherrlicht und Christus verherrlicht als unser Retter. Die Herrlichkeit von Jesu Tod und Auferstehung. Der Sieg über die Sünde und die Schuld vieler Menschen, der Triumph der Gnade Gottes über das ewige Gericht in Jesus Christus, Gottes Sohn. Dafür gebührt ihm und dem Vater ewige Anbetung. Jesus, unser Herr und Meister, er sitzt in Macht und Herrlichkeit zur Rechten Gottes. Sein Tod war wirksam für alle, die an ihm glauben, für alle, die ihm wirklich folgen, für seine Jünger. Und wir dürfen Frieden mit Gott haben und Vergebung für all unsere Schuld. Herrlichkeit. Ja, das Kreuz ist Herrlichkeit. Wir sind befreit, unseren dreieinigen Gott nun auch zu verherrlichen und uns an ihm ewig zu erfreuen. Was für eine Herrlichkeit für die Jünger Jesu. Aber schon der nächste Vers zeigt uns nun das Elend, das die Nachfolger Jesu betrifft. Vers 33. Kinder, noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen. Und wie ich den Juden sagte, wohin ich gehe, könnt ihr nicht hinkommen. So sage ich es jetzt auch euch. Jesus bereitet die Seinen auf eine schwere Zeit vor. Zweitens, das Elend des Zurückbleibens. Das Elend des Zurückbleibens. Mit väterlicher, fürsorglicher, zärtlicher Anrede nennt er sie Kinder. Ja, er ist ihnen herzlich verbunden, herzlich nah. Und doch, ja, es gibt diese Zeit, in der Jesus fort ist. Fortgerissen durch den Tod am Kreuz und dann wenig später auch fortgefahren, aufgefahren in den Himmel. Wohin ich gehe, könnt ihr nicht hinkommen. Jesus sagt zu den Jüngern etwas, was er in Kapitel 7 und 8 den ungläubigen, feindlich gesinnten Juden gesagt hatte. In Johannes 7, Vers 33 und 34, da sagte er diesen ungläubigen Juden, noch eine kleine Zeit bin ich bei euch und ich gehe hin zu dem, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen und nicht finden. Und wo ich bin, könnt ihr nicht hinkommen. Und nun sagt er das sogar zu seinen eigenen geliebten Jüngern? Zu denen, die ihn lieben, die ihm nachfolgen wollen, die da sein wollen, wo er ist? Wie kann das sein? Warum trifft die Jünger Jesu hier das gleiche Schicksal wie die, die Jesus nicht nachfolgen, wie die, die ihn voller Hass ans Kreuz geschlagen haben? Tatsächlich ist es eine traurige Tatsache, dass auch die Jünger Jesu noch unter so manchen Übel leiden müssen. Wie auch die Gottlosen. Unter Krankheit und Not, unter Armut und Traurigkeit, unter Sehnsucht, unerfüllte Wünsche. Ihr werdet mich suchen, sagt Jesus. Ihr werdet etwas vermissen. Die Die Apostel, die Jesus sichtbare, leibliche Gegenwart gewohnt waren, sie werden es vermissen, Jesus zu sehen und ihn zu erleben. Sie werden es als einen Mangel, als eine traurige Tatsache erleben, dass Jesus fort ist und sie nicht da sein können, wo er ist, sondern hier zurückbleiben, in dieser gefallenen Welt. In dieser Welt, wo noch so viel Übel, noch so viel Ungerechtigkeit herrscht. Aber anders als zu den gottlosen, feindlichen Männern und Frauen aus dem Volk der Juden, gibt es doch einen Unterschied. Den Juden sagte er in Vers 34, ihr werdet mich suchen und nicht finden. Seinen Jüngern sagt Jesus nur, ihr werdet mich suchen. Denn seine Jünger werden ihn zwar nicht leiblich finden, für eine Zeit, aber doch gegenwärtig erleben. Und das gilt auch uns. Durch den Geist und durch das Wort Jesu ist er bei uns. Dürfen wir ihn finden, erleben. Und außerdem sagte Jesus in Johannes 8, Vers 21 den Ungläubigen in ganz ähnlichen Worten, ich gehe hin und ihr werdet mich suchen und ihr werdet in eurer Sünde sterben. Wohin ich gehe, könnt ihr nicht hinkommen. Auch das gilt nicht für die, die an Jesus glauben. Es gilt nicht für die Jünger Jesu. Wir erleben und finden Jesus auf geistliche Weise, hier und jetzt. Und durch seinen Tod und seine Auferstehung werden wir nicht in Sünden sterben. Sondern wenn wir sterben, werden wir bei Christus sein und ewig leben, weil er für uns unsere Schuld bezahlt hat. Es ist ein Unterschied also. Aber dennoch erleben wir diese Zeit der körperlichen Trennung als ein Elend. Eine Not, einen Mangel. Selbst der Apostel Paulus, er wünschte es sich, doch aus dem Leben zu scheiden und ganz bei Christus zu sein. Angst, Ungerechtigkeit, Sorgen und Nöte, Schmerzen und Leid, Mangel. Sie erinnern uns täglich daran, noch sind wir nicht im Himmelreich. Noch sind wir hier zurückgeblieben. Noch hat jedes Traumangebot einen Haken. Noch gibt es kein Paradies auf dieser Erde. Noch nicht. Noch nicht. Noch können wir Jesus nicht zum Vater folgen in seine Herrlichkeit? Noch nicht. Wir sind schon erlöst von dem Fluch und der Strafe der Sünde. Wir sind schon gerecht gesprochen, aber doch noch nicht aus dieser Welt heraus entrückt. Ja, es bleibt eine Sehnsucht, ein Heimweh nach dem Reich der Herrlichkeit Gottes. Wir wissen, wir werden einst bei Jesus sein, und doch müssen wir noch kämpfen im Staub dieser vergänglichen Erde. Und Jesus weiß darum. Ja, es ist ein Elend. Jesus weiß darum, aber er macht auf eine erneute Herrlichkeit der Jünger aufmerksam. Drittens, die Herrlichkeit der christlichen Liebe. Vers 34 und 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ja, Jesus wird aus dieser Welt gehen. Jesus, der die Seinen liebte bis ans Ende. Jesus, den auch die Jünger von Herzen liebten und ihm gerne nachfolgten. Aber mit Jesu Himmelfahrt ist die Liebe nicht entwichen. Jesus gibt allen Christen ein neues Gebot. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Natürlich ist es nicht in dem Sinne neu, als dass es vorher nie ein Gebot der Liebe gegeben hätte. Die ganzen 10 Gebote werden ja durch die Liebe zu Gott und die Liebe zu dem Nächsten erst wirklich erfüllt. Aber das Neue an dem Liebesgebot Jesu ist der Maßstab und die Quelle. Jesus fügt nämlich einen neuen Maßstab an, damit, wie ich euch geliebt habe, ihr auch einander liebt. Jesus hat seine Liebe zu den Seinen vorgelebt. Er hat ein Vorbild gegeben, ein Beispiel gegeben. Er hat die Seinen liebevoll unterwiesen. Er hat sie geführt und geleitet. Er hat sie bewahrt. Er hat ihre Schwächen ertragen. Er hat ihnen liebevoll gedient, ihnen vergeben und schließlich sein Leben für sie geopfert. In Jesus haben wir Menschen zum ersten Mal ein vollkommenes Beispiel eines Menschen auf dieser Erde, der das Gebot der Liebe ohne Makel erfüllte. Zum ersten Mal. Nun, Jesus gebietet, folgt mir in dieser Liebe. Lernt von mir, ahmt mir nach in dieser Liebe. Aber er gibt nicht nur ein vollkommenes, ein gutes Beispiel und Vorbild, was dieses Liebesgebot neu macht. Es ist auch die Quelle, die neu ist. Das Wort, was wir hier mit wie übersetzen, ist nicht nur ein Vergleichspartikel, es zeigt auch den Grund an. Man könnte auch sagen, weil oder aus dem heraus, dass ich euch geliebt habe, liebt auch ihr einander. Wer an Jesus glaubt und ihm vertraut, dem sind die Sünden vergeben. Er hat Frieden mit Gott und er empfängt eine Liebe, die von Christus kommt. Eine göttliche Liebe, eine himmlische Liebe, eine herzensverändernde Liebe. Und wisst ihr, das haben schon die alten Propheten geweissagt. Dass Gott einen neuen Bund schaffen wird, indem er die Herzen verändert. Indem er seine Gebote in die Herzen hineinlegt. Indem er eine neue Ordnung schaffen wird. Jeremia zum Beispiel, er weissagt das Wort Gottes in Jeremia 32, ab 38b. Sie werden mein Volk und ich werde ihr Gott sein und ich werde ihnen ein Herz und einen Weg geben, damit sie mich alle Tage fürchten, ihnen und ihren Kindern nach ihnen zum Guten. Und ich werde einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich mich nicht von ihnen abwende, ihnen Gutes zu tun. Diese Liebe, die Jesus von den Seinen fordert, ist eine Liebe, die er den Seinen schenkt. Eine Liebe, die von Gott kommt. Er hinterlässt seinen Jüngern eine herrliche, eine christliche, eine göttliche Liebe. Die Jünger Jesu haben per Definition bereits die Quelle in sich, um dem Liebesgebot zu folgen. Und das ist eine Herrlichkeit. An dieser Liebe zueinander, untereinander, in der Gemeinde soll erkannt werden, diese gehören zu Jesus. Dieser Jesus, der die Liebe völlig gelebt hat, oh, ich erkenne etwas von dieser Liebe in dieser Gemeinde. Ich erkenne etwas von dieser Liebe unter diesen Geschwistern. In der Gemeinde soll erkannt werden, dass sie zu Jesus gehören, durch die Liebe. Ist das nicht interessant? Es ist doch bemerkenswert. Jesus sagt hier nicht, alle sollen erkennen, dass ihr Christen seid, an eurer Liebe zu Gott. Oder an eurer Liebe zu mir, eurem Herrn. Sondern irgendwie verwunderlich, alle sollen erkennen, dass ihr Christen seid, an eurer Liebe zueinander. An eurer treuen, herzlichen Gemeindezugehörigkeit. An eurer Liebe, an eurem Herzen für die Gemeinde. Ist das nicht bemerkenswert? Calvin schreibt in seiner Institutio, wer Gott zum Vater hat, der muss auch die Kirche zur Mutter haben. Ja, Jesus ist nicht mehr leiblich anwesend. Und er gibt nun seinen Jüngern das Gebot, wenn ihr eure Liebe zu mir beweisen wollt, liebt die Gemeinde. liebt die, für die ich mein Leben hingegeben habe. Lasst das sichtbar werden, erkennbar werden. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ein herrlicher, neuer, christlicher Bundessegen Jesu an seine Jünger. Und das hat sich in der Geschichte als eine Realität bewiesen. Die christliche Liebe ist keine Träumerei, ist keine Utopie. Marcus Minucius Felix, ein Rechtsanwalt in Rom, er schreibt Ende des 2. Jahrhunderts über die Christen: Sie lieben einander, beinahe schon, ehe sie sich überhaupt kennen. Und der Kirchenvater Tertullian, er weiß von Ungläubigen, die ganz erstaunt über die Christen ausriefen: Sehet, wie die Christen einander lieben und wie sie bereit sind, füreinander zu sterben. Kennst du diese christliche Liebe? Kennst du die Liebe zur Gemeinde Jesu Christi? Ja, es ist eine herrliche, es ist eine himmlische Gabe Jesu an die Seinen in dieser Welt, die Herrlichkeit der christlichen Liebe. Es ist eine Herrlichkeit, die wir hier in dieser gefallenen Welt erleben und genießen und fördern sollen. Aber wir sehen noch ein weiteres Elend, das die Jünger Jesu betrifft. Viertens, das Elend der anhaltenden Sünde. Ab Vers 36 lesen wir: Simon Petrus spricht zu ihm: Herr, wohin gehst du? Jesus antwortete ihm: Wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Petrus spricht zu ihm: Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Jesus antwortet: Dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Petrus meldet sich zu Wort. Er fragt Jesus: Herr, wohin gehst du? Und das ist eine verständliche Frage. Er hatte Jesus aufrichtig gern. Und die Vorstellung, dass Jesus an einen Ort geht, wo Petrus ihm nicht folgen kann, das bekümmert ihn. Aber Jesus sagt ihm nicht mehr, als Petrus wissen soll. Für den Moment muss er nicht mehr wissen, als das, was Jesus auch den anderen Jüngern gesagt hat, dass er fortgehen wird. Und dass sie ihm noch nicht folgen können. Aber Petrus, er bohrt weiter nach. Und er bekräftigt, dass er doch sogar bereit wäre, für Jesus zu sterben, um bei ihm zu sein. Und Jesus fragt irgendwie mit einem ironischen Unterton: Du willst dein Leben für mich lassen? Petrus verspricht ihm hier seinen Tod und er wird ihn für sein Leben dreimal verleugnen. Eine bittere Prophezeiung. Jesus zeigt Petrus das Elend der anhaltenden Sünde der Jünger Jesu auf. Doch nicht nur die Verleugnung beim Verhör vor dem Hohen Rat zeigt Petrus Schwachheit und Sünde auf. Unser Text gibt uns hier bereits mehrere Hinweise für diese anhaltende Sünde im Leben der Jünger Jesu. Zum einen ungehorsame Neugierde. Jesus hat seinen Jüngern gerade einen klaren Befehl gegeben, ein Gebot der Liebe. Wenn ihr eure Liebe zu mir ausdrücken wollt, liebt euch untereinander. Liebt die Gemeinde, liebt die, für die ich mich hingebe. Und das ist eine große Herausforderung. Nichts, was man einfach so beiläufig mitnehmen kann. Aber Petrus beschäftigt sich nicht so sehr mit dem, was Jesus ihm geboten hat, als vielmehr mit dem, was Jesus seinen Jüngern verborgen hat. Sein Herz ist nicht auf das gerichtet, was Jesus geboten hat, sondern es streckt sich in Neugierde zu dem aus, was Jesus bewusst verborgen hat. Wenn ein König seinem Diener einen Befehl gibt, er solle einen Auftrag ausführen, dann erwartet er Gehorsam. Sofortigen Gehorsam. Wenn aber der Diener den König, statt dem Auftrag auszuführen, lieber fragt, was der König denn selbst noch so den Tag über vorhat und so seinen Auftrag irgendwie hinausschiebt, dann ist es ungehorsam. Mose schreibt in Deuteronomium, Kapitel 29, Vers 29, das Verborgene steht bei dem Herrn, unserem Gott. Aber das Offenbare gilt uns und unseren Kindern für ewig, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun. Ja, es gibt einen Unterschied zwischen dem, was geoffenbart ist, und zwischen dem, was Gott verborgen hat. Nun, was ist unsere Aufgabe? Der erste Hinweis auf die bleibende Sünde ist das Verlangen von uns Menschen, ja auch von uns Christen, lieber das zu erforschen, was Gott verborgen hat, und stattdessen das zu missachten, was Gott klar geoffenbart und geboten hat. Kennen wir das nicht? Diese falsche, ungehorsame Neugierde? Dass man das hinauszögert, was einem unangenehm scheint, obwohl ich weiß, dass es das Richtige ist, und mich nach dem ausstrecke, was mich eigentlich nichts angeht? Jesus hatte guten Grund, nicht mehr zu sagen, als das, was er geoffenbart hat. Und selbst als er es seinen Jüngern ganz deutlich sagte, was geschehen wird, da verstanden seine Jünger es nicht. Und Petrus, er hätte spätestens nach dieser ersten Antwort Jesu sich begnügen lassen sollen. Ganz deutlich wollte Jesus ihm ja offenbar nicht mehr sagen, als das, was er gesagt hat. Petrus hätte doch lieber fragen sollen, Herr, Wie kann ich denn meinen Bruder so lieben, wie du ihn geliebt hast? Wir sehen aber auch noch friedlose Ungeduld. Tatsächlich schenkt Jesus Petrus einen beruhigenden Hinweis in seiner Antwort. Trotz aller Dunkelheit, trotz alles Verborgenseins, aller Unklarheit, wo Jesus denn hingeht, sagt er, du wirst mir aber später folgen. Das sagt er zu Petrus hier auf seine Frage hin. Petrus, eins sage ich dir, wir werden einander wiedersehen. Du kannst mir jetzt nicht folgen, aber du wirst mir später folgen. Lass dir das für den Moment genügen und konzentriere dich jetzt auf das, was ich dir geboten habe. Das ist das Beste für dich. Das ist das, was du jetzt nötig hast. Aber nein. Petrus bricht erneut eine ungeduldige Nachfrage hervor. Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Jetzt, Herr, ich will dir jetzt folgen, nicht erst später. Wie heißt es so schön? Herr, schenke mir Geduld, aber bitte sofort. Petrus lässt sich nicht durch Jesu Wort beruhigen, sondern er will alles Verborgene ergründen, und zwar sofort. Er will selbst Kontrolle haben. Er will selbst den Durchblick haben. Das Gebot der Liebe lässt sich nicht in Ungeduld erfüllen. Niemals. Liebe kann sich nur in Geduld bewähren. Petrus, lerne Geduld. Das ist das, was du nötig hast. Und schließlich sehen wir noch ein überhöhtes Selbstvertrauen. Petrus war sich sicher, er ist bereit, für Jesus zu sterben. Und ich zweifle nicht daran, dass Petrus es sehr aufrichtig meinte und wirklich die allerbesten Absichten hatte, als er das sagte. Aber er sah zwar das Verlangen seiner Seele, aber die Schwachheit seines Lebens sah er nicht. Der Geist ist zwar willig, aber das Fleisch ist schwach. Es bleibt eine anhaltende Sünde, auch im Leben der Jünger Jesu. Und Petrus unterschätzt diesen Aspekt völlig. Ja, gute Vorsätze scheinen in einem sicheren Raum, in angenehmer Gesellschaft, nach einem guten Essen viel ansprechender und leichter als in einem dunklen, kalten Gerichtsvorhof bei einer feindlichen, blutgierigen Meute. Und hier zeigt sich die wahre Kraft, die wahre Treue. Er will sein Leben für Jesus geben. Dabei musste Jesus erst einmal sein Leben für Petrus und die anderen Jünger geben. Ja, für unsere Sünden, unsere Schwächen, unseren Ungehorsam, unsere Ungeduld, unser falsches Selbstvertrauen. Christus musste sein Leben dafür lassen. Petrus überschätzte seine Kraft und unterschätzte die anhaltende Realität der Sünde in seinem Leben, die uns dazu bewegt, das zu tun, was wir nicht wollen, und das nicht zu tun, was wir eigentlich wollen. Ja, die anhaltende Sünde ist ein großes Elend, auch für die Jünger Jesu. Mehr als bei den Ungläubigen leiden Christen unter der eigenen Sündhaftigkeit, und es führt oft zu bitteren Tränen. Es ist ein Elend. Wann werden wir endlich ganz frei sein von diesem sündigen Wesen? Herrlichkeit und Elend gehen noch zusammen für die Jünger Jesu in dieser gefallenen Welt. Jesus spricht es ganz offen aus. Und Johannes, er schreibt es ganz genau auf, damit auch wir etwas daraus lernen. Damit wir uns nicht falsche Träumereien machen, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Und wir sollen daraus lernen. Durchstehe und nutze das Elend der Jünger Jesu, indem du die Herrlichkeit der Jünger Jesu in deinem Leben anwendest. Durchstehe und nutze das Elend der Jünger Jesu, indem du die Herrlichkeit der Jünger Jesu in deinem Leben anwendest. Tatsächlich dienen im Endeffekt selbst die elenden Situationen, die Jesus uns zumutet, zum Guten, zur Festigkeit, zur Liebe, zum Glauben. Denn dadurch lernen wir, die Herrlichkeit des Todes und des Auferstehens Jesu sowie die Herrlichkeit der christlichen Liebe noch mehr zu erkennen und zu schätzen. Wie durchstehe ich das Elend des Zurückbleibens in dieser Welt voller Not, Traurigkeit und Leid? Wie kann ich diese Zeit, dieses Elend durchstehen und nutzen? Wäre es nicht eigentlich viel besser, wenn Jesus noch hier wäre oder wir sofort bei Jesus wären? Betrachte die Herrlichkeit von Jesu Tod und Auferstehung als Grundlage für die jetzige Hilfe und die gewisse Hoffnung. Jesus wurde vom Vater verherrlicht und er ist aufgefahren in den Himmel und thront zu Rechten des Vaters. Wir bleiben hier zurück. Und das ist ein Elend. Aber die Tatsache, dass Jesus durch seinen Tod und seine Auferstehung Gott völlig verherrlicht hat und dass er selbst verherrlicht wurde, es hilft uns in dieser Zeit, in diesem Elend. Denn die herrliche Gewissheit ist, weil Jesus in den Himmel aufgefahren ist, regiert er jetzt auch über das Elend in dieser Zeit. Obwohl wir noch Leid und Traurigkeit erleben, dürfen wir diese Hoffnung haben, Jesus herrscht. Und er wird alles zu einem guten Ende führen. Er hat alles unter Kontrolle. Alle Feinde werden sich ihm völlig unterwerfen müssen. Jedes Knie wird sich vor ihm beugen müssen. Jede Zunge bekennen, dass er der Herr ist. Das ist ein Trost, eine Gewissheit in dieser Zeit, gerade weil Jesu Tod und Auferstehung eine Herrlichkeit ist. Außerdem dürfen wir durch das herrliche Evangelium im Gebet zum Vater treten, mit Freimut und Zuversicht. Die Bibel beschreibt es so, dass wir durch Jesus beim Vater einen Thron der Gnade finden. bei dem wir die Gnade der rechtzeitigen Hilfe erflehen dürfen. Jesus gewährleistet uns auch im Elend des Zurückbleibens den herrlichen Zugang zum Vater und seiner Hilfe, damit wir gestärkt werden in den Nöten dieser Zeit. Die Gnade der rechtzeitigen Hilfe beim Thron der Gnade. Auch verwendet sich Jesus aktiv für uns. Er heiligt und reinigt und bekräftigt unsere Gebete vor dem Vater. Er steht für uns ein und bewahrt uns, und zwar für die Christen auf der ganzen Welt. Dadurch, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist, diese Herrlichkeit, ist er nicht mehr nur für eine kleine Gruppe Jünger erreichbar in Israel, sondern grenzenlos, zeitlos für Jünger auf der ganzen Welt. Jesus sagt seinen Jüngern später sogar noch, dass es besser für sie ist, dass er fortgeht, denn dann schenkt er ihnen seinen Geist. Durch den Heiligen Geist sind wir ewig, bleiben verbunden mit Christus, der im Himmel ist. Und er begabt und stärkt uns inwendig, damit wir das Leid und die Traurigkeit dieser Welt überwinden können. Und das alles ist das Ergebnis der Herrlichkeit von Jesu Tod und Auferstehung. Betrachte diese Herrlichkeit Jesu und seines Evangeliums in dieser Zeit, in diesem Elend. Die Tatsache, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und in die Herrlichkeit Gottes eintritt, ist auch der Garant dafür, dass alle, die zu ihm gehören, auch auferstehen werden und die ewige Herrlichkeit genießen, sobald Jesus wiederkommt. Unsere Hoffnung ist lebendig, ist gewiss. Wir erfahren im Elend des Zurückbleibens doch die Hilfe und die Gewissheit durch die Herrlichkeit des Evangeliums. Und auch die Herrlichkeit der christlichen Liebe. Sie ist ein Vorgeschmack und eine Bewährungsprobe in dieser Zeit. Die Liebe in der Gemeinde soll die leibliche Gegenwart Jesu ein Stück weit in dieser Welt ersetzen, bis wir alle wieder mit Christus geistlich und körperlich vereint sind. Die Liebe in der Gemeinde, sie soll ein Vorgeschmack, eine himmlische Gabe Gottes sein, die wir in dieser Welt genießen können. Und es ist auch das Erkennungsmerkmal, ob wir wirklich zu Christus gehören. Nicht Wunder oder Heilungen oder prophetische Weissagungen oder Sprachenrede sollen dich als Christen identifizieren, sondern wahre christliche, geistgewirkte, anhaltende, geduldige Liebe zu deinen Geschwistern. Das ist das Erkennungsmerkmal. Daran prüfe dich selbst, ob du zu Christus gehörst. Jesus sagt über die Zeit, in der wir hier zurückbleiben in dieser Welt, in Matthäus 24, Abvers 10, dann werden viele zu Fall kommen und werden einander überliefern und einander hassen, und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Harre aus in Liebe in dieser Zeit. Das heißt, liebe deine Gemeinde trotz der Schwächen. Liebe deine Gemeinde. Es soll dir einen Vorgeschmack der Liebe des Himmels geben. Liebe deine Geschwister. Bete für sie. Kaum etwas verbindet uns liebevoller als ernste, aufrichtige, treue Fürbitte füreinander. Liebe deine Geschwister. Vergib ihnen ihre Verfehlungen, ihre anhaltende Sünde. In dieser Welt herrscht nicht nur Not und Ungerechtigkeit, ja, auch Christen verfehlen sich, so wie Petrus und alle anderen. Lerne, dem anderen zu vergeben, um zu lieben, wie Christus geliebt hat. Liebe deine Geschwister, hilf ihnen, wenn sie Beistand brauchen. Sei es durch praktische Dienste oder geistlichen Ratschlag und Ermutigung, liebe deine Geschwister. Weine mit den Weinenden, freue dich mit den Fröhlichen, übe dich in Empathie, in dem Anteil an dem Leben der anderen. Daran sollst du erkannt werden als ein Jünger Jesu. Gebrauche diese Zeit, diesen Raum, die Gemeinde, als Bewährung deines Glaubens, deiner Liebe zu Christus. Und wie durchstehe ich das Elend der anhaltenden Sünde in meinem Leben? Auch hier, verwende die Herrlichkeit von Jesu Tod und Auferstehung als Maßstab zur Selbsterkenntnis und Gotteserkenntnis. Die Tatsache, dass der vollkommene Sohn Gottes den schmachvollen Tod am Kreuz erdulden und den heiligen Zorn Gottes ertragen musste, es zeigt uns nicht unsere Liebenswürdigkeit auf, sondern unsere Schuld und Verdorbenheit. Wie sehr wir mit unserem Leben Gott verunehrt haben. Am Kreuz, wo Jesus den Vater verherrlichte, sehen wir unser zu kurz kommen. Und das ist eine wichtige Erkenntnis der Demut. Überschätze dich nicht selbst, sondern lass dich von Jesu Tod und Auferstehung belehren. Diesen Preis musste der Sohn Gottes für dich bezahlen. Vertraue nicht auf deine eigene Kraft, sondern erkenne dich im Licht des Evangeliums. Gnade war und ist nötig für dich jeden Tag. Weißt du das? Das Kreuz erinnert dich daran. Ohne Jesus können wir nichts tun, trotz der besten Absichten. Die Herrlichkeit des Evangeliums, sie hilft uns auch, in der Gnade Gottes zu wachsen. Hast du dich schon einmal gefragt, warum Jesus den Hahn erwähnt? Warum erwähnt Jesus den Hahn? Der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Ja, es war eine Zeitangabe, die Zeit zwischen Mitternacht und 3 Uhr morgens, der Hahnenschrei. Aber es war noch viel mehr als das. Als Petrus den Hahn krähen hörte, genau wie Jesus ihm vorher in seinem Wort gesagt hat, da erkannte Petrus seine Schuld und weinte bitterlich. Es war wie eine Alarmglocke, die plötzlich anging, die ihn aufweckte aus seinem selbstsüchtigen Schlaf. Als er Jesus dreimal verleugnete, als der Hahn krähte, genau nach dem Wort Jesu, da tat er Buße. Das Wort Gottes überführt uns von Sünde. Und die Herrlichkeit des Evangeliums schenkt uns, dass wir nicht in Selbstverwerfung und Verzweiflung unsere Sünde nur bereuen, sondern dass wir Vergebung und Gnade erfahren, wie Petrus von dem auferstandenen Christus. Das Elend der anhaltenden Sünde macht uns demütig, aber es lässt uns auch die Notwendigkeit des Evangeliums und die Herrlichkeit Gottes immer mehr erfassen. Gebrauche das Wort Jesu, gebrauche das Wort Gottes als deinen Hahnenschrei, dich zu überführen von deiner Sünde, damit du dich selbst richtig erkennst im Licht des Wortes Gottes. Gebrauche die Herrlichkeit der christlichen Liebe als Hilfe im Kampf nun gegen diese Sünde, die geoffenbart wurde, die sich aufzeigt in deinem Leben. Wer erkannt hat, wie schwach und fehlerhaft er selbst ist, wie viel Christus ihm vergeben hat, ja, der ist in der Lage zu lieben, wie Christus es gebietet. Tatsächlich, die Erkenntnis unserer Sünde, sie befähigt uns, die ebenso fehlerhaften Geschwister zu lieben, trotz ihrer Mängel. Wer sich selbst für vollkommen hält, der verachtet den anderen. Wer sich selbst für stark hält, der sieht auf die anderen als die Schwachen. Doch Gemeinde ist der Ort, wo wir bekennen, wir alle brauchen Liebe, vergebende Liebe unserer Geschwister, Gnade. Wir sind bedürftig. Wir sind gerecht gesprochen und dennoch Sünder. Und Gemeinde ist der Ort, wo Liebe nun geübt werden kann. Und ja, Liebe ist das Mittel, mit der wir am besten unsere Sünde bekämpfen. Unsere Liebe zu Gott bekräftigen wir damit, dass wir seine Gebote halten, sein geoffenbartes Wort schätzen und uns daran genügen lassen. Gehorche Jesu Gebot. Das heißt, berechne nicht das Datum von Jesu Wiederkunft. Er hat es verborgen. Erforsche nicht, welcher Barcode etwas mit dem Antichristen zu tun hat. Philosophiere nicht über das, was Gott nicht geoffenbart hat, sondern gehorche den klaren Geboten Jesu an seine Jünger, liebt einander. Das ist das Mittel zur Heiligung. Das ist, was uns stärkt im Kampf gegen unsere eigene Sünde. Unsere Liebe zu den Menschen üben wir darin, in Geduld und Treue dem anderen zu dienen, zu helfen, beizustehen. Und Liebe ist es, das, was Eigensucht und Selbstverherrlichung austreibt. In der Gemeinde fällt Lieblosigkeit auf. Und es ist leichter vorzurennen, wie Judas aus dem Raum. Aber die Liebe ist der Weg zur Herrlichkeit. In der Gemeinde in Demut Liebe zu üben, das macht uns Christus ähnlich. Auf dass Gott verherrlicht wird und die Christen an der Liebe erkannt werden, durch ihren auferstandenen Herrn, der Liebe gezeigt und Liebe gespendet hat. Dazu helfe uns Gott. Amen.
Lasst uns beten. Unser Herr und Gott, wir erkennen in diesem Wort, wie sehr wir dein Eingreifen in unser Leben brauchen. Und du hast uns geboten, dass wir einander lieben sollen, so wie du uns geliebt hast. Aber du bist es auch, der uns dazu befähigt, weil wir es von uns aus nicht können. Und so beten wir, Herr, dass du uns hilfst, dass wir uns mit dem begnügen, was du geoffenbart hast und dass du uns als klare Anweisung mitgibst, dass wir uns nicht in Spekulationen verlieren und Dingen, die uns nichts angehen, sondern dass wir das Wort, das so klar und eindeutig ist, uns zu eigen machen und in der Kraft deines Geistes es leben. Lass diesen Ort einen Ort sein der gelebten Liebe, eine Liebe, die du uns vorgelebt hast, die du verkörperst und personifizierst, die aber auch an uns sichtbar werden soll, durch deine verändernde Kraft. So erbarme dich unser Herr und lass uns an dieser Liebe erkannt werden, zu deiner Ehre. Amen. Amen. Schließen diesen Gottesdienst mit dem Wort, das wir vorhin schon gelesen haben, aus dem 1. Timotheusbrief. Dem König der Zeitalter aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Herr segne euch.